Wir kommen jetzt zu unserem 18. Punkt, überschrieben mit nicht gleichzeitig mehrjährige Pflanzen. Das Volk Israel zog ja aus Ägypten aus, wanderte 40 Jahre in der Wüste und erst danach, nach dem Tod von Moses und Josua, gingen sie ins verheißene Land. Mose gibt eine ganze Reihe Vorschriften, göttliche Gebote weiter, wie man dann im verheißenen Land Landwirtschaft betreiben solle. Da steht in 3. Mose 19, 19, meine Satzungen sollt ihr beobachten, sagt Gott. Dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besäen. 5. Mose 22, 9, du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besäen. Nun, das war bestimmt schwierig für die Israeliten. Warum dürfen wir das nicht? Warum sollen wir anders handeln? Mag uns Gott etwas nicht gönnen? Heute, aus der Sicht der modernen Ökologie, wissen wir, mehrjährige Pflanzen, wie zum Beispiel Weinstöcke, Oliven, und einjährige Pflanzen, die also nur für eine Saison sind, wie zum Beispiel Getreide, dürfen nicht zusammen angebaut werden. Diese Regel verhindert eine zu starke Auslaugung des Bodens. Also langfristig zahlt sich das dann eben ganz deutlich aus. 19. 3 Jahre Schonzeit. In 3. Mose 19, 23 steht, und wenn ihr in das Land kommet und allerlei Bäume zur Speise pflanzet, so sollt ihr ihre erste Frucht als ihre Vorhaut achten. Das heißt als etwas Unreines. 3 Jahre sollen sie euch als unbeschnitten gelten. Es soll nichts von ihnen gegessen werden. Sehr schwierig. Warum darf man erst im 4. Jahr die Früchte genießen, wenn man neue Pflanzungen einsetzt? Da konnte auch wieder der Gedanke kommen, mag uns Gott etwas nicht gönnen? Aber heute wissen wir, natürlich, das ist alles ganz einleuchtend, dadurch, dass man diese Pflanzen einfach so sich selbst überlässt, die Früchte fallen ab auf den Boden, die Biomasse, das ist das, was runterfällt, von 3 Jahren wird eben dem Ökosystem zugeführt. Dadurch entsteht Humusbildung. Humusbildung wiederum führt zu einer stärkeren Wasserspeicherung im Boden. Als Folge davon wird der Baum, der gepflanzte Baum, schließlich groß und stabil. Und daraus folgt, später wird dieser Baum höhere Ernteerträge bringen. Alles sinnvoll, aber die Israeliten mussten es einfach glauben, was in der Bibel steht. 20. Punkt, Sabbatjahr. 2. Mose 23, Vers 10. Und 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im 7. sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen deines Volkes davon essen, und was sie übrig lassen, soll das Getier des Feldes fressen. Desgleichen sollst du mit deinem Weinberg tun und mit deinem Olivenbaum. Sehen Sie mal, jedes 7. Jahr musste also die Landwirtschaft ruhen, also die Agrarlandwirtschaft. Man durfte nichts säen. Ja, und wenn wir dann verhungern? Das waren Fragen, die kommen mussten. Und noch stärker, in 3. Mose 25, 8 und folgende, wird sogar über das Jubeljahr gesprochen. Alle 7 mal 7 Jahre sollte zu dem 49. Jahr, das sowieso ein Jahr war, wo alles brach lag, kam noch das 50. Jahr hinzu, das Jubeljahr, da musste auch alles brach liegen gelassen werden. Also 2 Jahre keine Landwirtschaft. Nun, heute verstehen wir das. Ja, das bringt natürlich eine Regeneration, ein Wiederaufleben des Bodens. In dieser Zeit kann auch die Humusschicht wieder aufgefüllt werden. Und das führt zu größeren Ernteerträgen. Ein Vergleich. Bei uns in Europa, im Mittelalter, Zeit von Karl dem Großen, da überstieg die Erntemenge das ausgestreute Saatgut um 60%. Ist nicht gerade viel, oder? Also wenn man sagen wir, einen Liter Körner aussäte, dann hatte man dann in der Ernte 1,6 Liter mit der gleichen, von der gleichen Menge. In Europa, Anfangs des 19. Jahrhunderts, stiegen die Ernteerträge auf 300%. Also man erntete 3 Liter von einem Liter. Aber aus der Archäologie wissen wir, und zwar insbesondere von der Nord-Negev-Region in biblischen Zeiten, und das ist eigentlich eine Wüstenregion, eine natürliche Wüstenregion in Israel. Das ist also nicht die Sharon-Ebene am Mittelmeer oder die Ebene Jezreel in Galiläa, die sehr, sehr fruchtbar ist. Nein, da am Rand der Wüste. Die Erntemenge überstieg in der Antike in Israel dort 600%. Das Ausgestreute. Große Teile von Europa hatten das nicht mal im 20. Jahrhundert. Ist doch sensationell. 21. Punkt, wiederkäuende Paarhufer. In 3. Mose 11 wird den Israeliten erklärt, welche Tiere sie essen dürfen und welche nicht. 3. Mose 11, Vers 2. Redet zu den Kindern Israel und sprecht, dies sind die Tiere, die ihr essen dürft von allen Tieren, die auf der Erde sind. Alles, was gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe hat, und wiederkäut unter den Tieren, das sollt ihr essen. Also zum Beispiel Kühe. Die haben gespaltene, ganz gespaltene Hufe und sind Wiederkäuer. Aber dann wird weiter erklärt, nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden und von denen, die gespaltene Hufe haben. Das Kamel, denn es wiederkäut, aber es hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll es euch sein. Und den Klippendachs, denn er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Und den Hasen, denn er wiederkäut, aber ihr hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Und das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe, aber es wiederkäut nicht. Unrein soll es euch sein. Das sind die Anweisungen für Säugetiere. Also nur wiederkäuende Paarhufer dürfen gegessen werden. Nun, was ist der Sinn davon? Heute wissen wir, Pansentiere, also Tiere, die einen Pansenmagen haben, wie Rinder, Schafe und Ziegen, die besitzen in ihren Mägen eine reiche Bakterienflora zur Aufspaltung und Verwertung der härtesten Gräser. Und so können diese Tiere von Futter leben, das wir Menschen nicht essen können. Ich kann mich erinnern, mein kleinster Junge, der ist jetzt ein bisschen größer, macht das nicht mehr, aber als er noch ziemlich klein war, spielte er gerne Kuh. Und dann fraß er eben so wie Kühe Gras draußen. Ich muss ihm erklären, das ist nichts für uns. Weißt du, unsere Mägen, die sind keine Kuhmägen. Das geht nicht. Du musst Salat essen. Ja, ist auch so ein Thema. Ja, und das ist aber toll, wenn man Haustiere hat, die von dem leben können, was wir nicht essen können. Das ist ganz wichtig, wenn die Ressourcen beschränkt sind. Aber Schweine, die waren ja nach dieser Auflistung, waren die eben ungenießbar. Schweine haben die gleichen Ansprüche an die Nahrung wie Menschen. Es gibt immer noch Leute, die meinen, Schweine könnte man allen Abfall geben. Das ist überhaupt nicht wahr. Das kann sehr, sehr gefährlich sein für Schweine. Und dann muss die Nahrung sehr gut aufbereitet sein, damit sie nicht schädlich wird. Nein, Schweine lieben das, was wir lieben. Ein Schnitzel. Ja, klar. Lieben sie auch. Oder Reis. Ja, lieben sie auch. Sie lieben alles, was wir auch lieben, ja? Und das ist natürlich nicht ideal, wenn unsere Haustiere das Gleiche wollen wie wir. Man denke nur an den Hund, ja? Der so neidisch auf den Tisch blickt. Es kommt dazu, wiederkäuende Spalthufer, also Rinder, Schafe, Ziegen, aber auch Rehe, Hirsche, sind alle weniger anfällig auf Krankheitserreger als andere Tiere, wie zum Beispiel Schweine. Das weiß jede Hausfrau und darum weiß man, wenn man Schweinefleisch isst, dann muss man es viel besser durchbraten als Rindfleisch. Natürlich, wir sind geprägt durch diesen Rinderwahnsinn der letzten Jahre, aber das ist ja nicht das Argument gegen diese Tiere, denn wieso ist der entstanden? Weil die Menschen so wahnsinnig waren und haben den Kühen, also Tieren, von denen jedes Kind doch weiß, die fressen kein Fleisch, hat man ihre Artgenossen verfuttert. Und das hat dieses ganze Problem ausgelöst. Also das Handeln gegen die Schöpfungsordnung. Aber wenn wir von dem abstrahieren, dann sind das genau die Tiere, die ideal sind für die Gesundheit. Und das gilt natürlich umso mehr für ein Land wie Israel, wo schon im Frühjahr Temperaturen da sind wie bei uns im Hochsommer oder sein können. Und da verdirbt das Fleisch auch schneller. 22. Punkt, Fische, aber keine Frösche. Ja, in 3. Mose 11 werden die Tiere im Wasser vorgestellt. Was darf man essen, was nicht? 11, Vers 9. Dieses sollt ihr essen von allem, was in den Wassern ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat in den Wassern, in den Meeren und in den Flüssen, das sollt ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel der Wasser und von jedem lebendigen Wesen, das in den Wassern ist, sie sollen euch ein Gräuel sein. Ja, ein Gräuel sollen sie euch sein. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Nicht wahr? Daraus folgt, Fische, die eben Flossfedern haben und Schuppen, die sind rein, die darf man essen, als Israelit. Aber natürlich keine Frösche. Zum Beispiel, auch andere Tiere. Nun, das bedeutet ja, die Tiere, die hier unrein genannt werden, das sind die geschützten Tiere. Die durfte man nicht essen. Und so waren die Frösche zum Beispiel geschützt, wie überhaupt die Amphibien. Das ist der billigste Schutz gegen Malaria. Weil diese Tiere fressen die malariaverseuchten Mücken in Riesenmengen. Und das ist dann ein Schutz für den Menschen. Ein konkretes Beispiel aus der jüngeren Geschichte. Bangladesch, dieses arme Land, hat ab ca. 1975 begonnen, Froschschenkel zu exportieren, besonders nach Frankreich. Da konnte man wenigstens ein bisschen Geld machen, das die Leute ja so dringend brauchen. Aber das hat die schlimmste Malaria-Plage ausgelöst. Und zwar so, dass heute in Bangladesch Gebiete, die traditionell malariafrei waren, sind heute malariaverseucht. Das war effektiv ein Unsinn. Ich habe gesagt, die unreinen Tiere hier sind geschützte Tiere. Aber interessant, die Bibel nennt die geschützten Tiere nicht heilige Tiere, sondern unreine Tiere. Ich war in Indien, gibt es Tiere, die werden als heilig angesehen, wie zum Beispiel diese Kuh, die ich da in Kalkutta oder dort in der Nähe fotografiert habe. Ja, das ist echt ein Problem. In Indien darf man auch nicht einfach Jagd auf Ratten machen. Ja? Aber in der Bibel ist die Ratte unrein. Man darf sie zwar nicht essen, aber wenn es sein muss, darf man sie töten. Also ein Tier als heilig zu erklären, kann so verheerend sein, wie die Unterlassung von Tierschutz, wo es nötig ist. 23. Punkt, geschützte Vögel. Jetzt gehen wir zu 3. Mose 11, Vers 13, da wird über die Flugtiere gesprochen. Das hebräische Wort Of ist sehr weit, das umfasst alles, was fliegen kann. Also alles Große, was fliegen kann, also nicht nur Vögel, sondern auch Fledermäuse. Und diese sollt ihr verabscheuen von den Flugtieren, sie sollen nicht gegessen werden. Ein Gräuel sind sie. Den Adler und den Bartgeier und den Seeadler und den Falken und die Weihe nach ihrer Art, alle Raben nach ihrer Art und die Straußhenne und den Straußhahn und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art und die Eule und den Sturzpelikan und die Rohrdommel und das Purpurhuhn und den Pelikan und den Aasgeier und den Storch und den Fischreiher nach seiner Art und den Wiedehopf und die Fledermaus. Alle diese Tiere durften nicht gegessen werden, sie waren geschützt. Jetzt kann man mal so eine Liste machen von Vögeln in Israel, die unrein waren und damit geschützt. und solche, die freigegeben waren. Geschützt. Raubvögel. Alle Raubvögel. Was fressen die? Vögel, Säugetiere, Mäuse, Ratten. Dann die Geier. Die fressen Aas. Störche und Ibisse. Sie fressen Fische, Frösche, Mäuse, Insekten. Der Reiher. Fische, Frösche, Mäuse frisst er. Die Möwen. Sie fressen Fische und Mäuse. Die Eulen. Sie fressen Vögel, Säugetiere, Ratten und Mäuse. Die Raben und Krähen waren geschützt. Sie sind Allesfresser und eben auch Aasfresser. Dann die Wiedehopfe. Sie fressen Insekten und Heuschrecken. Und die Fledermäuse, die fressen große Insekten. Freigegeben waren Gänse. Sie fressen Blättersamen. Enten, Blättersamenfische. Tauben, Blättersamen. Fasane, Blättersamen. Rebhühner, Blättersamen. Singvögel, Blättersamen, kleine Insekten. Der Eisvogel frisst Fische und Insekten. Die Sandflughühner in Israel, sie fressen Blätter und Samen. Merken wir also, zwischen geschützt und freigegeben besteht tatsächlich ein Zusammenhang mit der Nahrung. Nun kann man also sagen, diese geschützten Tiere, die Aas fressen, wie Geier, Raben, Krähen, das sind Gesundheitspolizisten. Ich glaube, wenn da so ein kleines Kind nach Hause kommt und stolz dem Vater sagt, schau mal, was ich auf dem Schulweg gefunden habe. Und da kommt so eine tote Ratte aus dem Hosensack. Ja, da muss man erklären, das darf man natürlich nicht anrühren. Auf keinen Fall, das ist ganz gefährlich, Aas. Wir haben da, wo wir wohnen, sehr viele Krähen. Und das ist gut so. Das sind Gesundheitspolizisten, die vielleicht dieses Aas holen, bevor mein kleinster Junge das holt, ja? Und diese Gesundheitspolizisten, die können das Aas verwerten. Die fressen das auf. Das ist ökologisch gesagt Rückführung von Nährstoffen, die wir nicht aufnehmen können, nicht wahr? In den ökologischen Kreislauf. Dann haben wir hier Ratten- und Mäusefresser. Das ist ganz wichtig im Blick auf die Pest. Denn Ratten und Mäuse, die verbreiten diese schreckliche Krankheit. Und dann haben wir unter diesen geschützten Vögeln eben auch Heuschreckenfresser. Zusammen mit auch der Wiedehopf zum Beispiel ist ein Heuschreckenfresser. Und das ist im Nahen Osten sehr wichtig. Denn Heuschrecken können zu Plagen führen in Afrika. Aber unweit von Afrika ist dann die Landbrücke nach Europa und Asien. Und dort ist genau das Land Israel. Das heißt also, wenn plötzlich beginnen ja Heuschrecken zu spinnen. Die können jahrelang können die ganz normal sein und plötzlich spinnen die. Und die sind dann plötzlich so umprogrammiert, die können nur noch eins denken, vermehren und fressen. Und es ist verheerend. Alles wird vernichtet. Und wenn natürlich solche Heuschreckenplagen nach Israel kommen, das ist ganz schlimm. Aber da gibt es auch Polizisten, die gerade gegen Heuschrecken vorgehen. Und dann haben wir überhaupt Fresser großer Insekten. Das ist sehr angenehm für den Menschen. 24. Punkt, Nachhaltigkeit und Krieg. In 5. Mose 20, Vers 19 wird erklärt, wenn du eine Stadt viele Tage belagern wirst, indem du Krieg wider sie führst, um sie einzunehmen, so sollst du ihre Bäume nicht verderben, indem du die Axt gegen sie schwingst. Denn du kannst davon essen und sollst sie nicht abhauen. Hier haben wir das Verbot der ökologischen Zerstörung im Kriegsfall. Etwas ganz Wichtiges. Ich war Saddam Hussein, er hat die Politik einer verbrannten Erde durchgeführt, also die Ölquellen in Kuwait in Brand setzte und die Welt in Schrecken versetzte damals. Und viele andere schreckliche Menschen haben im Kriegsfall eben Verwüstungen angerichtet, Verwüstungen der Ökologie. So zum Beispiel die alten Römer, die haben im Land Israel als im Jahr 70 Jerusalem zerstörten, danach aus Wut auf die Juden sogar Bäume umgehackt, um das Land ganz bewusst ökologisch kaputt zu machen. Und später in ihrem zweiten Krieg gegen die Juden im Jahr 135 nochmals, also bewusste Zerstörung der Ökologie. Aber die Bibel verbietet Israel die Politik der verbrannten Erde. 25. Punkt, Reinigung von Aasbakterien. Ich gehe zurück zu 3. Mose 11. In Vers 31 wird ergänzend erklärt, diese sollen euch unrein sein unter allem Kleingetier. Jeder, der sie anrührt, wenn sie tot sind, wird unrein sein bis an den Abend. Und alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein. Jedes Holzgerät oder Kleid oder Fell oder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser getan werden und wird unrein sein bis an den Abend, dann wird es rein sein. Also, hier wird erklärt, der tote Körper, zum Beispiel einer Maus oder einer Ratte, verunreinigt. Und es ist so, diese toten Körper enthalten giftige und schädliche Bakterien. Hier wird nun erklärt in der Bibel, verunreinigte Gegenstände, die in Kontakt mit diesen Aas gekommen sind, müssen durch Waschen von Bakterien gereinigt werden. Und dann kann man sie wieder verwenden. Also hier wird erklärt, Reinigung von Aasbakterien durch Waschen. 26. Punkt. Reinigung von Aasbakterien durch Zerstörung und durch Entsorgung. Ja, wenn ich weiterlese, in Vers 33 steht, und jedes irdene Gefäß, Töpfergefäß, in welches eines von ihnen hineinfällt, muss ich mir vorstellen, so ein Trinkkrug, tote Maus drin. Alles, was darin ist, wird unrein sein und es selbst sollt ihr zerbrechen. Alle Speise, die gegessen wird, auf welche solches Wasser kommt, wird unrein sein. Und alles Getränk, das getrunken wird, wird unrein sein in jedem solchen Gefäß. Also man durfte das Töpfergefäß nicht abwaschen und wieder verwenden. Man musste es zerstören. Heute verstehen wir das. Körperflüssigkeiten, zum Beispiel einer toten Maus, können sich tief in den Poren eines Tongefäßes festsetzen. Das bringt man nicht weg durch Waschen. Zerstörung des Gefäßes muss die Folge sein. Aber, lesen Sie nach in Ihrer Bibel, 3. Mose 6, 21, dort wird gesagt, wenn ein Metallgefäß verunreinigt wird, dann darf man es scheuern. Klar, bei dem Metallgefäß, dort gehen diese Bakterien nicht in die Poren hinein. Das kriegt man wirklich mit Scheuern raus. Und weiter, heute wissen wir, Flüssigkeiten, also Wasser und so weiter, werden durch Bakterien verunreinigt. Durch sie werden die infektauslösenden Bakterien weiter verbreitet. Und genau davor wird hier in dieser Stelle gewarnt. 27, wir sind also bald am Ende. Bakterien und Saatgut. Jetzt kommt eine Überraschung in Vers 37. Und wenn von ihrem Aas, zum Beispiel eine tote Maus, auf irgendwelchen Saatsamen fällt, der gesät wird, so ist er rein. Wenn aber Wasser auf den Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas auf denselben, so soll er euch unrein sein. Jetzt kommt man nicht mehr draus. Jetzt plötzlich beim Samen ist es kein Problem. Warum? Das mag manch einer gefragt haben. Heute ist es klar. Bakterien können normalerweise Samen nicht infizieren, weil Samen zu trocken sind. Aber es wird hier gesagt, wenn Wasser auf den Samen gekommen ist, was ja zum Beispiel geschieht, wenn man Samen wässert, dann ist es ganz anders. Aas in Wasser mit quellenden Samen führt innerhalb einigen Stunden zu einer Katastrophe. Und genau davor wird gewarnt. 28. Punkt, Bakterien und Fäkalien. Mose schreibt, man stellt sich immer noch vor, dass das Volk Israel in der Wüste, das Lager, großes Lager mit 4 Millionen Menschen, 5. Mose 23, 12. Und du sollst einen Platz außerhalb des Lagers haben. dass du dahin hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel unter deinem Gerät haben, und es soll geschehen, wenn du dich draußen hinsetzest, so sollst du damit graben und sollst dich umwenden und deine Ausleerung bedecken. Sie verstehen, worum es geht. Also um die Toilette. Das WC. Denn der Herr, dein Gott, wandelt inmitten deines Lagers, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Schamwürdiges unter dir sehe und sich von dir abwende. Nun, was hier steht, ist eigentlich fantastisch. Ende des 19. Jahrhunderts ist dieses Wissen im Umgang mit Fäkalien allgemein verbreitet in Europa. Nicht in der ganzen Welt, ja. Es ist zum Beispiel so, in früheren Zeiten in Europa sind mehr Soldaten gestorben durch die Folgen dieser falschen Hygiene im Umgang mit Fäkalien im Militärlager als auf dem Kampffeld. Das war das größte Problem. Aber Israel hatte das nicht. Und Gott sagt, Gott ist da, um dich zu erretten von deinen Feinden. Und er war bemüht, dass sie eben nicht sich selber umbringen durch ihre Ausleerung. Ja, denn diese Fäkalien sind eine Riesengefahr für verschiedene Krankheiten wie Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. So im Gebiet von Westbengalen ist das ganz typisch, so in den Dörfern in Indien, man sieht diese Hütten, schöne Strohhütten, und immer wieder, so für ein paar Hütten zusammen, gibt es einen Teich. Immer auf meinen Weltreisen frage ich, so viel es geht, und dann habe ich gefragt, ja, was machen die da drin? Dann haben sie mir erklärt, alles. Und ich habe es auch gesehen, die haben darin abgewaschen, das Geschirr gewaschen, sie haben das als Swimmingpool benutzt und eben, sie machen alles. Das haben wir nicht unbedingt gesehen, aber das ist also die ideale Quelle für all diese Krankheiten. Und man wundert sich dann, warum diese Menschen wie Fliegen dahin sterben. Schrecklich. Es gibt heute allerdings viele, gerade junge Leute, habe ich gesehen, die sich bemühen, sich sehr aufopfern, um in die Dörfer hinauszugehen und heute Hygiene zu lehren. Ja, aber diese Dinge sind in der Bibel schon vor Jahrtausenden klar. Und 5. Mose. Wann hat Mose geschrieben? Ja, der Auszug aus Ägypten war 1606 vor Christus. Und bei uns ist 1600 vor Christus das Ende der Jungsteinzeit, des Neolithikums. Muss man wirklich sehen, aus welcher Zeit das kommt. 29. Bakterien und tote Menschen. 4. Mose 19,11 sagt, wer einen Toten, also einen toten Menschen, anrührt, irgendeine Leiche eines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. 16. Und jeder, der auf freiem Feld einen mit dem Schwerte erschlagenen oder einen Gestorbenen oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab anrührt, wird 7 Tage unrein sein. Also man muss sich dann in der Folge waschen und reinigen, wenn man einen Toten berührt hatte. Durfte nicht mehr mit den Menschen in Kontakt kommen. Nun, das ist gar noch nicht so lange her. Dr. Med. Ignaz Semmelweis, der Name sagt ja schon, ist ein Jude, 1818 bis 1865, forderte als erster Arzt das Händewaschen seiner Studenten vor Entbindungen. Und zwar zur Reduktion des verheerenden Kindbettfiebers. Damals in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, starben etwa 1/3 der Frauen nach der Entbindung. Das war schrecklich. Und man stellte fest, die am fortschrittlichsten Universitätsspitäler waren die schlimmsten. Dort starben die meisten. Also dort, wo man Spitzenforschung betrieb. Ganz einfach. Die haben am meisten seziert. Leichen seziert. Und dann kam wieder eine hochschwangere Frau. Und ja, dann hat man das Zimmer gewechselt und schnell die Entbindung durchgeführt und ist dann wieder zur Forschung gegangen. Und die Frauen sind gestorben. Also dieser Semmelweis hat gesagt, also meine Studenten, die dürfen das nicht, die müssen zuerst Hände waschen. Man hat ihn ausgelacht. Stellen Sie sich mal vor, Akademiker, Wissenschaftler, die lachen. und grenzen einen aus. Der arme Semmelweis ist aufgrund von diesen Erfahrungen am Ende in einer psychiatrischen Klinik verendet. Der ist nicht darüber hinweggekommen. Erst Dr. Med. Josef Lister, 1827 bis 1912, führte erfolgreich diese hygienischen, antiseptischen Maßnahmen in die Medizin ein. Also so lange ist das alles gar nicht her. In der Bibel steht das schon vor Jahrtausenden. Ja. Die Bibel lehrt in 4. Mose 19, 19, wer einen Toten berührt hat, und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und am Abend wird er rein sein. Hier habe ich zwei Ritualbäder, Reinigungsbäder, aus der Zeit vor 2000 Jahren in der Nähe des Tempelberges fotografiert. Da hat man diese Reinigungen, diese Waschungen durchgeführt. 30. Punkt, Hygiene durch Baden. Die Bibel schrieb nicht nur für die Israeliten vor, bei der Berührung von Toten muss man sich waschen, sondern auch in ganz anderen Zusammenhängen. Zum Beispiel 3. Mose 15, 16. Und wenn einem Mann der Samenerguss entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden. Und er wird unrein sein bis an den Abend. Und jedes Kleid und jedes Fell, worauf der Samenerguss kommt, soll im Wasser gewaschen werden. Und es wird unrein sein bis an den Abend. Und so gehörten diese Bäder nach den Vorschriften des Gesetzes Mose zum Alltagsleben des Juden. Hier übrigens ein Ritualbad aus Qumran, da wo man die Schriftrollen am Toten Meer gefunden hat. Die haben täglich solche Bäder genommen. Nun, solche rituellen Bäder finden Sie in 3. Mose 15 beschrieben, 4. Mose 19 und so weiter. Im Mittelalter. 1347 bis 52, das war die Zeit des schwarzen Todes in Europa. Weil die Pesttoten veränderten ihre Farbe so in ganz dunkel. 25 Millionen Europäer starben. Ein Drittel der Bevölkerung. Die Europäer fanden heraus, was die Ursache sein muss. Die Juden. Die haben die Brunnen vergiftet. Weil man stellte fest, unter den Juden gibt es ja so wenig Epidemieopfer. Und die Nichtjuden, die sterben dahin. Also es ist ja klar, dass die dahinter stecken. Niemand praktizierte solche Bäderhygiene, auch in Europa, wie die Juden, aufgrund der Bibel. 31. Isolation. Ein sehr hartes Gesetz, 3. Mose 13, 45. Und der Aussätzige, an dem das Übel ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Haupt soll entblößt sein. Und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. Alle die Tage, da das Übel an ihm ist, soll er unrein sein. Er ist unrein, allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Also die Leprakranken mussten nach der Bibel abgesondert werden von der Gesellschaft. Sehr, sehr hart. Aber heute müssen wir sagen, in Europa hätten im Mittelalter durch solche Isolation Millionen von Menschenleben gerettet werden können im Zusammenhang mit Lepra und Pest. Und es dauerte sehr, sehr lange, bis man begann, diese Isolation zu praktizieren. Ja, wir staunen über die Weisheit der Bibel. Und Mose, der Schreiber der fünf Bücher Mose, wusste um diese Weisheit. Aber es war ihm auch klar, das ist nicht seine eigene Weisheit, sondern durch Inspiration von Gott. In 5. Mose 4, Vers 5 sagt er in seiner Abschiedsrede vor seinem Tod gegenüber dem Volk Israel: Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr also tut inmitten des Landes, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Und so beobachtet und tut sie, denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker, welche alle diese Satzungen hören und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk. Aber jetzt der Kontrast zur Weisheit Ägyptens. Apostelgeschichte 7, 22 erklärt ja, dass Mose damals um 1600 vor Christus, am Hof des Pharaos unterwiesen wurde in aller Weisheit der Ägypter. Also er kannte die moderne Wissenschaft der damaligen Hochkultur. Als die Europäer noch ganz, ganz primitiv waren, hatten die Ägypter die Hochkultur der Welt, ja? Nun, der Papyrus Eber ist eine Handschrift aus der Zeit von 1550 vor Christus. Also gerade aus der Zeit des Auszugs aus Ägypten. Und da findet man medizinische Anweisungen für die Ärzte in Ägypten. Ein paar Beispiele, um graue Haare zu vermeiden, das ist jetzt sehr wichtig für mich, man soll den Kopf bestreichen mit dem Blut eines schwarzen Kalbes, das in Öl gekocht wurde, oder mit dem Fett einer Klapperschlange. Schwierig sich zu entscheiden, was man da nehmen soll, ja? Arzneimittel werden beschrieben, aus Eidechsenblut. So etwas Infektiöses, ja? Aus Schweineohren, aus verfaultem Fleisch, sowie aus Kot von Esel, Mensch und Katze. Da merkt man, also Mose hat überhaupt nicht beeinflusst durch die Umwelt die Bibel geschrieben. Das ist gerade die größte Opposition zwischen der Weisheit Gottes und der Weisheit der Welt. Das ist doch eindrücklich. Und nun, das bestätigt uns alles, was wir eingangs gesehen haben. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. David schreibt im Psalm 19, Vers 7. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. Und wir sehen, es hat sich gelohnt in den vergangenen Jahrtausenden, wenn man einfach Gottes Wort vertraut hat, auch dann, wenn man selber in der Wissenschaft noch nicht so weit war. Und nun, wir haben gesehen, wie die Bibel Anweisungen gab, wie Israel ein gutes Leben haben konnte auf Erden. Und so sagt die Bibel oft in den Mosebüchern, wenn Israel diese Gebote befolgt, dann werden sie ihre Tage verlängern auf Erden. Ja, ist ja logisch. Aber die Bibel spricht nicht nur über Leben auf dieser Erde, sondern sie spricht über das ewige Leben. Johannes 3, Vers 16 fasst die Botschaft der Bibel zusammen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Die Bibel erklärt, der Mensch lebt nur begrenzt, das wissen wir alle, aber danach gibt es die Möglichkeit des ewigen Lebens. Nicht für alle Menschen, sondern nur für die an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glauben, die glauben, dass er für ihre Sünden am Kreuz gestorben ist. Und da sagt schon jemand, ach, ich kann nicht glauben, dass ein anderer für mich leidet. Und dann geht man an diesem Gebot vorbei, wie der Mensch gerettet werden muss. Aber wir sehen, es lohnt sich, Gott zu vertrauen, auch wenn wir etwas nicht verstehen. Warum geht der Heilsweg nur so über Jesus Christus und sein Opfer? Gott hat es so gewollt, hat es so uns erklärt. Und so sehen wir, es lohnt sich, der Bibel zu glauben, für hier auf der Erde, aber es lohnt sich auch, ihr zu glauben, im Blick auf das ewige Leben. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das Risiko ist zu groß, warten zu wollen, bis es zu spät ist. Die Bibel sagt, nach dem Tod hat der Mensch keine Möglichkeit mehr, mit Gott in Ordnung zu kommen. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Aber wenn jemand der Bibel glaubt, kann er sagen wie Paulus, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Nicht ein blindes Vertrauen, sondern man weiß, dass dieser Gott, der uns die Bibel gegeben hat, glaubwürdig, vertrauenswürdig ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.